Dieses ganz große Thema vom Kreuz Jesu Christi ist eingerahmt durch zwei Lieder von Keith Getty und Stuart Townend in der deutschen Fassung. Wir werden dann nochmal ein zweites, ebenso gewichtiges, nach der Predigt hören. Die Predigt selber ist aufgeteilt in eine Bilderbetrachtung und dann die eigentliche Predigt. Und ich wollte noch darauf hinweisen, ich bin jetzt mit Sandalen hier hochgegangen, was ich eigentlich kulturell nicht passend finde, aber ich hatte eine kleine Fußoperation und sollte im Moment noch keine geschlossenen Schuhe tragen. Und mit Sandalen ist man eigentlich im Blick auf Jesus und seine Apostel bestens beschut, also finde ich. Wir fangen mal an mit den Folien. Die erste Christenheit, die hat das eigentlich ja nicht machen wollen, das Kreuz Jesu Christi abbilden. Und wir finden das dann eigentlich erst in dem Zusammenhang überhaupt als bildliche Darstellung mit dem Kaiser Konstantin und seiner Hinwendung zum Christentum. Und da ist übrigens dieses Datum, also genauer der gestrige Tag, 3. Juli oder vielleicht auch 3. März, man weiß es nicht ganz genau, aber jedenfalls vor 1700 Jahren wurde der Sonntag im Römischen Reich als allgemeiner Feiertag eingeführt und damit weltgeschichtlich dieses, was nur die Juden hatten, einen der 7 Tage der Woche zu einem regelmäßigen Feiertag zu machen, das wurde in die ganze Welt damit eingeführt. Von der Wirkungsgeschichte her. Also der Sonntag ist was ganz Besonderes in dieser Hinsicht. Und wir finden das also auf römischen Münzen zuallererst. Und da ist es die stilisierte Darstellung, es ist mehr ein Triumphkreuz, kein Kreuz als Hinrichtungsmittel. Wenn wir weitermachen, das sind die Darstellungen eher, wie wir es auf diesen römischen Münzen sehen, als fast wie ein Zepter, ein Machtinstrument, eine Machtdarstellung. Auf dem rechten Bild hält der Herrscher die Erdkugel mit dem Kreuz obendrauf in der Hand. Das wird ja dann zum Reichsapfel wirklich als Symbol. Auch auf den bildlichen Darstellungen der Mosaiken in Ravenna begegnet uns das Kreuz eigentlich in dieser Weise. Hier eine dieser Goldmosaiken mit der Christusdarstellung und Christus nicht am Kreuz, sondern der Sieger Christus hält dieses Schmuckkreuz, dieses große in der rechten Hand und in der linken Hand die großen Bekenntnisse, ich und der Vater sind eins und wer mich sieht, sieht den Vater aus dem Johannesevangelium. Also Gott und Christus in eins und das Kreuz als Zeichen dafür. Dann kennen wir das Kreuz aus Kirchen, tausende von Kirchen am Altar, mal deutlicher, mal wie bei dem nächsten Bild mehr versteckt. Hier etwas beleuchtet unten zwischen den Säulen und den großen Glasfenstern. Und dann ist es erst im Mittelalter, dass man sich traut, Christus den Gekreuzigten darzustellen. Das wäre jetzt das nächste Bild. Das geschieht zunächst sehr stilisiert. Das ist das berühmte Gerokreuz, das viel älter ist als der Kölner Dom, heute aber im Kölner Dom hängt. Und da sieht man schon, das ist ja auch wieder ein Siegeskreuz mit diesem Gold und ganz stilisiert. Anders wird es dann etwas später im Mittelalter. Da werden die Darstellungen von Christus am Kreuz realistischer. Und im späteren Mittelalter, das ist dann das nächste Bild, da wird es dann der leidende Schmerzensmann, so wie das Lied das auch zum Ausdruck bringt, wo man die einzelnen Rippen zählen kann, wo das Blut fließt und das leidende Gesicht. Etwas später dann kann man sich damit aber wieder nicht zufrieden geben und es gibt sogenannte Triumphkreuzgruppen. Das ist hier im Dom von Ratzeburg, hoch oben erhaben mit einigen Figuren drumherum und das nächste ist dann über dem sogenannten Lettner im Halberstädter Dom der Trennung zwischen Gemeinde und Priestern, wie er früher in den großen Kirchen überall war. Und oben drüber ist Christus am Triumphkreuz. Wir haben dann die bekannte Darstellung, dass wir in dem nächsten Bild, das jetzt in der katholischen Frömmigkeit in die Landschaft übersetzt finden, am Weg Kreuze, die erinnern sollen, zu beten und dass wir Christen sind. Wir haben als nächstes das Kreuz dann einfach so in der Landschaft als Holzkreuz oder als Bekenntnis der Bewohner des Hauses, als Kruzifix an der Hauswand. Weiterhin finden wir dann das Kreuz auf Kirchtürmen, links die Stiftskirche in Gernrode, ein lateinisches Kreuz und mehr stilisiert als Metallarbeit auf dem Halberstädter Dom. Es gibt Kreuze auf den Berggipfeln. Das ist jetzt kein besonders tolles Bild, aber aus rechtlichen Gründen. Die anderen viel imposanteren Gipfelkreuze, die ich fotografiert habe, da sind immer Personen drauf. Und das ist immer so eine Sache, wenn man Personen da sehen kann. Also hier auf dem Gipfel ein Kreuz. Oder dann vor Wallfahrtskirchen solche Kreuzigungsgruppen wie diese und die nächste. Und in Kirchen der Kreuzweg und draußen in der Landschaft der Kreuzweg, hier ein Kreuzweg in der Kirche, wo die 14 Kreuzwegstationen im Gebet abgeschritten wurden und das entsprechende dann in der Landschaft, da ein Beispiel auf der nächsten Folie. Das ist soweit eine Erinnerung und wir werden jetzt eine dieser Kruzifixdarstellungen so im Hintergrund stehen haben für die Predigt. Es trafen sich eine Reihe von Gemeindemitgliedern und es war erst wenige Jahre seit der Gründung der Gemeinde vergangen, etwa 4 Jahre. Die Gemeinde hatte ein schnelles Wachstum erlebt, aber es gab viel Grund zur Sorge. Diese Gruppe von Gemeindemitgliedern machten sich ernsthaft Sorgen, wie das denn weitergehen sollte und sie verschafften sich zunächst einmal einen Überblick über die Probleme der jungen Gemeinde. Da waren zuallererst die Spaltungen, es gab 4 rivalisierende Gruppen und sie zählten sich nicht dazu, aber die, die sich zu diesen 4 Gruppen zählten, die hielten sich jeweils, jede Gruppe hielt sich für besser als die anderen und die sich jetzt versammelten, sahen darin ein Zeichen von geistlicher Unreife. Dann gab es sexuelle Verfehlungen, wie es nicht mal welche in der nichtchristlichen Umgebung gab. Von fehlender geistlicher Reife zeugten auch die Fälle, wo Christen andere Christen vor Gericht brachten und Prozesse gegeneinander anstrengten, statt sich in geschwisterlicher Weise zu versöhnen und gegenseitig zu verstehen. Diese Gruppe beklagte auch die geistlose Lieblosigkeit derer, die keine Rücksicht auf das Gewissen anderer Christen genommen haben. Da gibt es solche, die sagen, uns macht es nichts aus, mit den Äußerungen des Götzendienstes zu tun zu haben, während andere da im Gewissen getroffen waren. Und die wiederum sagten, ihr dürft uns das nicht zumuten, wir müssen die Grenzen enger ziehen. Viele in der Gemeinde hielten sich für geistlich stark, ja unüberwindlich und standen in Wirklichkeit in der Gefahr, am Bösen gefallen zu haben. Lieblosigkeit gab es auch bei den Abendmahlsfeiern, wo man in Rücksichtslosigkeit nicht auf die anderen wartete und es so zuging, dass man fragen konnte, sind da nicht manche dabei, die unwürdig an diesem Abendmahl teilnehmen. Und dann war noch die Sache mit der Praktizierung der Geistesgaben. Ist das noch eine einheitliche Gemeinde? Wie ist es mit der Einheit? Halten sich nicht manche für wichtiger als die anderen? Praktizieren manche die Zungenrede, obwohl sie nur selbst etwas geistlich davon haben und die anderen nicht? Und die dann nicht wissen, worum es geht, es nicht übersetzt bekommen? Sind nicht manche Gottesdienste von Unruhe und Unordnung im Ablauf gekennzeichnet? Und dann gab es schließlich noch diejenigen Christen in der Gemeinde, die grundlegende Aussagen des christlichen Bekenntnisses nicht geteilt haben. Zum Beispiel, die sagten, es gibt keine Auferstehung der Toten. Es ist offensichtlich, die Gemeinde ist schnell gewachsen, aber das geistliche Wachstum ist mit diesem schnellen Wachstum nicht mitgekommen. Die Gemeinde ist in einer geistlichen Krise. Und was kann da helfen? Und diese Leute, die jetzt alles zusammengetragen, die haben sich bei der Chloe getroffen. Chloe, das heißt übersetzt entweder die Grünende oder die Blonde. Und die hatte jetzt offensichtlich den Durchblick. Es ist klar, wir müssen etwas unternehmen, so kann es in unserer Gemeinde nicht weitergehen und es gibt Rat. Wir wissen, was zu tun ist, nämlich wir wenden uns an den Gemeindegründer. Er hat den Durchblick und er hat die Vollmacht, er kann Stellung nehmen zu all den Problemen in der Gemeinde und er weiß geistlichen Rat, er weiß, wie die geistliche Krise in der Gemeinde behoben werden kann. Und das haben sie dann gemacht. Also entweder, das wissen wir nicht genau, sie haben einen Brief geschrieben oder es ist einer aus dieser Gruppe um die Chloe sogar persönlich zu Paulus gereist. Jedenfalls haben sie sich an die richtige Adresse gewandt, denn das Ergebnis haben wir alle in unserer Bibel. Paulus schreibt zurück. Und er geht auf all diese Anfragen ein. 1. Korinther 1, Vers 11, von Chloes Leuten habe ich erfahren. Und es ist ihm ein großes Anliegen, man merkt, das ist eine geistliche Bürde, jetzt dieser Gemeinde, die er etwa vier Jahre vorher gegründet hat, von der Gründung berichtet uns ja die Apostelgeschichte, dieser Gemeinde jetzt zu helfen, diese geistliche Krise zu überwinden. Paulus schreibt in der Form, die damals üblich ist. Es ist ein großes Schreiben, aber er verwendet die Form des Briefes, wie er damals geschrieben wurde. Ein ausführlicher Brief. Und wir haben nun einen Abschnitt aus dem Anfang der inhaltlichen Darlegung, 1. Korinther 1, 18 bis 25 nach der neuen Genfer Übersetzung. Paulus schreibt an die Christinnen und Christen in Korinth. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Heiligen Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als weise gelten, werde ich zunichte machen. Jesaja 29, 14. Wie steht es denn mit Ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkündigen Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und als Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Soweit dieser Teil, und das ist es so in diesen Briefen, wie man sie damals geschrieben hat, steht am Anfang der Absender, dann kommen gute Wünsche und Grüße und dann wird der Anlass des Briefes genannt. Und dann folgt sehr ausführlich das, was Paulus inhaltlich mitteilen möchte, wie er auf all diese Probleme eingeht und was seine Ratschläge, Mahnungen, Hinweise sind. Und zum Schluss kommen dann in dem Brief die Mitteilungen, weitere Grüße und der Schlusssegen. Der Anfangsteil, das ist der erste Teil des ersten Kapitels und der Schlussteil ist das ganze 16. Kapitel des ersten Korintherbriefes. Paulus muss auf vieles eingehen und geistliche Antworten auf all die Probleme der Gemeinde finden. Und das tut er ausführlich. Aber eine Sache ist ihm ganz klar, so wie es um diese Gemeinde steht, diese ganze Darlegung mit all diesen Problemen und den Antworten, es ist, heute würden wir sagen, Mentoring, Coaching und so etwas, aber all das braucht ein festes Fundament. Und da macht es Paulus so, dieses feste Fundament legt er ganz am Anfang und ganz am Ende seiner Darlegungen. Es ist, wie wenn er zwei mächtige Brückenpfeiler in den Boden rammt, die eine Brücke tragen, auf denen all diese Mahnungen, Ratschläge und Lehren ruhen können, die Paulus der Gemeinde in Korinth geben möchte. Wie große Pfeiler rammt er das in den Baugrund für den weiteren Aufbau der Gemeinde? Am Anfang das Kreuz Jesu Christi und am Ende die Auferstehung Jesu Christi. Das sind die beiden Fundamente für alles andere. Das sind die Fundamente, diese doppelte Botschaft. Und so schreibt er in dem Teil über das Kreuz und so schreibt er in dem Teil über die Auferstehung, diese doppelte Botschaft über Jesus Christus, die trägt das alles. Und die, so schreibt er auch, habe ich am Anfang dem Aufbau der Gemeinde zugrunde gelegt. Beides gehört zusammen, denn die Auferstehung Jesu Christi bestätigt das, was sein Kreuz bedeutet und bewirkt. Dafür gibt es ein schönes Symbol, das ist dieses Auferstehungskreuz. Und das ist das Kreuz, das aber nur gilt, wenn das Zweite dann auch kommt, der Auferstandene. Gott hat das bestätigt, so sagt uns das Neue Testament immer wieder, was am Kreuz geschehen ist, dass das für uns gilt, weil er seinen Sohn vom Tode auferweckt hat. Und dies symbolisiert diese beiden Grundlagen für den weiteren Gemeindeaufbau. Und das heißt für Paulus natürlich von Anfang an, aber jetzt muss er das nochmal rekapitulieren, wiederholen und deutlich machen. Am Anfang des Briefes das Kreuz und am Ende die Auferstehung. Das beides trägt diese Bemühungen, geistliche Rat und Weisheit des Paulus. Paulus schreibt ja aus tiefer geistlicher Betroffenheit, tiefer persönlicher Betroffenheit im zweiten Korintherbrief, den er dann auch nochmal an diese Gemeinde schreiben muss, weil der erste nicht gereicht hat. Wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch, schreibt er da. So ging es ihm, als er noch Saulus war, als es für ihn unerträglich war, was die Christen behaupteten, dass Gott seinen Sohn auf die Erde gesandt hatte und dass der Sohn Gottes am Kreuz gestorben wäre. Lukas beschreibt es in der Apostelgeschichte so: Saulus führte einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. So hat er da gedacht, der Saulus. Wie kann man behaupten, die größte Schwäche, die größte Ohnmacht, die größte Schande, die vorstellbar war, eines, der ans Kreuz genagelt ist und als Verbrecher zum Tode verurteilt ist, habe irgendetwas mit Gott zu tun? Ja, sei die Offenbarung dieses Gottes. Die Wut des Saulus gegen die Christen und gegen ihre Botschaft war grenzenlos, bis er vor Damaskus dem auferstandenen Jesus Christus begegnete. Saulus, der gemeint hatte, Gott zu kennen und Gott zu dienen, erkannte, wie es sich wirklich verhält. Im Brief an die Gemeinde in Rom schreibt er, Römer 5, Vers 8, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das heißt für ihn, Jesus Christus ist für Saulus gestorben, den Christenhasser, den Verfolger der Gemeinde, den Mörder. Das blieb ihm, der dann Paulus genannt wurde, immer bewusst. Mehrmals hat er das geschrieben, zum Beispiel in diesem ersten Korintherbrief, in dem großen Kapitel über die Auferstehung, Kapitel 15, Vers 9. Ich bin es nicht wert, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Das Wort vom Kreuz Jesu Christi, so schreibt er in unserem Abschnitt zunächst, aber das ist keine Lehre vom Kreuz Christi. Es ist die Person Jesus Christus selbst. Er schreibt dann, wir predigen den gekreuzigten Christus. Das ist die Person. Und es geht um die persönliche Beziehung. Für die Juden ist das ein Skandalon, eine Gotteslästerung. Wie bewusst war das dem bei Gamaliel ausgebildeten ehemaligen Pharisäer? Und da er als Jude in der Zerstreuung, in der Fremde, der Diaspora, in der griechischen Welt aufgewachsen war, in Tarsus, da kannte er auch sehr genau diese andere Seite, wie das denn die gebildeten Griechen verstanden haben. Für die Griechen eine Moria, eine Torheit. Und für uns, so hat er am Anfang dieses Abschnitts geschrieben, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Jesus Christus, der gekreuzigte und Auferstandene, als Gottes Kraft und als Gottes Weisheit. Das ist das Fundament der christlichen Gemeinde. Daran erinnert er diese junge Gemeinde in Korinth. Die Welt ist umgeben von Gottes Weisheit und doch hat sie durch ihre Weisheit Gott nicht erkannt. Also ist Gott einen anderen Weg gegangen. Menschliche Weisheit kann Gott nicht erkennen und kann nicht erkennen, wie es um den Menschen steht. Also teilt Gott sich dem Menschen mit seiner Weisheit und seiner Kraft in Kreuz und Auferstehung. Was schreibt Paulus nun zu Anfang des Briefes an die Gemeinde in Korinth über das Kreuz Jesu Christi? Das Kreuz zeigt die Weisheit Gottes. Die Weisheit Gottes, der Botschaft vom gekreuzigten Christus, zeigt, das ist der Inhalt dieser Weisheit Gottes, dieser Botschaft, der Mensch ist ein Sünder. Der Mensch ist ein Verlorener und braucht Befreiung von der Sünde. Er braucht Errettung. Das ist das, was das Kreuz zeigt. Und das Kreuz zeigt als zweites die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes, der Botschaft vom gekreuzigten Christus, macht klar, Gott hat die Macht, den Sünder zu erretten. Er hat die Macht dazu. Es ist nicht nur so, dass der Mensch ein Sünder ist und errettet werden muss, sondern Gott hat auch die Macht, ihn zu erretten. Und diese Kraft, da steckt noch etwas mehr drin, das ist ja das Wort Dynamis. Dynamis, die Dynamik, die ist gekoppelt mit dem Willen Gottes. Gott hat nicht nur die Macht dazu, er kann es nicht nur, er will es auch, die Menschen erretten. Gott will sogar, und das ist, schwingt für Paulus in all seinen Briefen immer mit dabei, er will sogar solche wie mich retten. Solche wütenden Christenhasser und Christenverfolger wie Saulus will Gott retten. Und dann ist damit für Paulus ganz klar, es gibt nur diesen einen Weg zur Errettung der Sünder durch das Kreuz Jesu Christi, aber diese Errettung gilt dann auch 100%. Paulus kann, das ist wieder im 2. Korintherbrief, diesen Zusammenhang sehr deutlich aussprechen: Gott hat Christus für uns zur Sünde gemacht. Das ist ein Satz von solcher theologischer Tragweite, ich würde das, glaube ich, kaum ertragen können, wenn das in einem Buch eines Dogmatikers, eines Theologen stünde. Ich kann es im Grunde nur ertragen, weil es in der Bibel steht. Gott hat Christus zur Sünde gemacht. Und Paulus geht da noch weiter in Galater 3, Vers 13. Christus hat uns erlöst, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Also dass er Sünde wurde, diesen Fluch, den die Sünde, hat er getragen. Deswegen kann die Erlösung 100% sein. Und Paulus schreibt im Galaterbrief dann übrigens weiter, wo Christus jetzt den Fluch getragen hat, hat er das deshalb getan, damit der Segen Abrahams unter die anderen Völker komme in Christus Jesus. Gott wendet dieses um. Christus trägt den Fluch, damit der Segen zu uns kommen kann. Weil es Jesus Christus ist, der Sohn Gottes, der an unserer Stelle den Fluch der Sünde auf sich genommen hat, gilt unsere Erlösung hundertprozentig. Gott hat die Kraft, aus Sündern, die unter dem Fluch der Sünde standen, geliebte Kinder Gottes zu machen. Und Gottes Weisheit behält dieses Angebot nicht den Juden vor. Dieses Angebot soll allen Menschen aus allen Völkern gemacht werden. Das ist die Macht des gekreuzigten Jesus Christus. Jesus Christus hat die Vollmacht zur Errettung der Verlorenen. Diese weise und machtvolle Botschaft vom gekreuzigten Christus gibt es nicht und sie gilt nicht, eben ohne diesen zweiten Pfeiler, den Paulus am Ende des Briefes einrammt, die Auferstehung Jesu Christi. Sie beglaubigt die Weisheit und die Macht und die Gültigkeit des Todes Jesu Christi am Kreuz. So hat es Jesus selbst gelehrt, indem er den 118. Psalm so ausgelegt hat: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und so haben es die Apostel gepredigt. Und so bekennt es Paulus im Brief an die Gemeinde in Philippi: Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Das sind also die beiden Eckpfeiler, die Botschaft vom gekreuzigten Christus und die Botschaft vom auferstandenen Christus. Das beides wendet dann Paulus auf all die Probleme in der Gemeinde in Korinth an. Und wenn wir unter diesem Blickwinkel den 1. Korintherbrief lesen, wird das sehr interessant, was er zu all diesen Fragen und Problemen und Krisen zu sagen hat. Und die Brücke, die auf diesen Pfeilern aufgebaut ist, trägt all diese Probleme, bietet für alle eine Lösung. Gott will diese Gemeinde mit all ihren Problemen und all die anderen Gemeinden geistlich aufbauen, und Gott hat die Kraft dazu. Dabei wird das immer wieder in die größeren und auch kleineren Münzen der Vergebung und Versöhnung und des geistlichen Wachstums umgemünzt. Den Schluss des 1. Korintherbriefes finde ich dann ein schönes Anzeichen dafür, wie konkret das alles ist, dass es um eine wirkliche Gemeinde geht. Das Kapitel 15 über die Auferstehung Jesu Christi, eines der größten Kapitel der Bibel, endet mit einer ganz großen Fanfare, die die Kraft der Auferstehung Jesu preist. Die letzte Posaune kündigt die Unsterblichkeit an. Der Tod wird besiegt. Gott gibt uns durch Jesus Christus den Sieg. Wir sind ein Teil des Werkes des Herrn und wir sind hineingenommen in seine Zusage. Es sind ewige Worte, es sind ewige Werte. Es ist nicht vergeblich, weil Gott uns und vielen das ewige Leben in seiner Herrlichkeit schenkt. So, und was kommt jetzt in dem Brief als nächstes? Die Kollektenansage. Gerade war von der Ewigkeit bei Gott die Rede, von der ganz großen Fanfare der letzten Posaune, wenn Jesus wiederkommt und alles vollendet wird. Und jetzt heißt es, nun noch ein Wort zu der Geldsammlung für die Gläubigen in Jerusalem. Eine ganz konkrete Gemeinde. So wie bei uns auch, da kommt das Abend, jetzt möchte man so gern über die Predigt nachdenken, hoffentlich. Und dann kommt die Kollektenansage. So macht Paulus es auch, weil Christsein ganz konkret ist. Neben das Wort vom Kreuz und neben das Wort von der Auferstehung und über die Ewigkeit bei Gott stellt Paulus das Wort über die Kollekte. Dann kommen seine Reisepläne, die Reisepläne anderer, Ermahnungen und Grüße. Das ganz Große, das mit Ewigkeitswert, wird von Paulus ganz selbstverständlich heruntergetragen und hineingelegt in konkretes christliches Leben, konkret bis zum Geldbeutel und zum Bankkonto und insgesamt konkret in vielen, vielen kleinen Alltagsschritten. Und das ist kein Gegensatz zu den großen Glaubenswahrheiten von Kreuz und Auferstehung. All diese Alltagsschritte des Glaubens münden, und da richtet Paulus nochmal seinen Blick auf ein anderes, ganz großes Kapitel dieses Briefes, nämlich das 13. von der Liebe Gottes, das hohe Lied der Liebe des Neuen Testamentes. Das alles mündet in die Ermahnung: Wacht, steht im Glauben, seid mutig und seid stark, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Amen.